Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Luca Pizzato. Schönen guten Abend. Die Filmfestspiele in Cannes eröffnen heute Abend feierlich. Wir schauen vorab auf den Wettbewerb um die Goldene Palme. Außerdem Theater. Das Maxim Gorki Theater bekommt in diesem Jahr eine neue Leitung. Was sich verändert und was bleibt, dazu gleich mehr. Und ein Fund von gestern beschäftigt uns. Ein von den Nationalsozialisten geraubtes Gemälde ist in den Niederlanden aufgetaucht. Reden wir aber zuerst über jenes Ereignis, was in den kommenden Tagen die Filmwelt in Atem halten wird. In anderthalb Stunden eröffnen die Filmfestspiele in Cannes. Beim Filmfestival an der Côte d'Azur gehen 22 Filme in den Wettbewerb um die Goldene Palme. Mit dabei auch prominente deutsche Beteiligung. Sandra Hüller und Lars Eidinger werden in Filmen zu sehen sein. Wir wollen schon einmal vorausblicken auf die Festspiele. Susanne Burg ist für uns in Cannes und mir jetzt live zugeschaltet. Hallo Susanne.
Hallo.
Susanne, es ist nicht mehr lange bis zur Eröffnung. Was sind denn deine Eindrücke von vor Ort?
Na, ich würde sagen, es ist so freudige Aufregung. Es warten schon seit Stunden hunderte von Fans vor dem Festivalpalais. Gleichzeitig sind die Sicherheitsvorkehrungen auch sehr strikt. Eröffnet wird ja heute mit einer romantischen Komödie aus Frankreich, L'Avenue Électrique. Peter Jackson wird eine goldene Ehrenpalme erhalten. Also es wird sehr prominent heute Abend. Auch Jurymitglieder werden natürlich dort sein, darunter die Schauspielerin Demi Moore. Sie war hier vor 2 Jahren mit The Substance in Cannes und diese Körperhorror-Satire hat von hier aus erfolgreich den Weg bis zu den Oscars angetreten, wie ja so viele andere Filme auch. Denn Cannes ist ja immer mehr wirklich auch zur Oscar-Startrampe geworden.
Heute also die Eröffnungsgala. Morgen geht's dann so richtig los mit dem Wettbewerb. Was ist das denn für ein Jahrgang?
Ja, also 22 Filme, viele, viele Autorenfilme, darunter sehr renommierte wie Pedro Almodovar, aus deutscher Sicht aber besonders ein starkes Jahr, das haben wir ja durchaus nicht immer hier in Cannes. Valeska Griesebach ist im Wettbewerb mit ihrem Film Geträumte Abenteuer über eine Archäologin an der bulgarischen Grenze zur Türkei. Eine Person wird hier inzwischen wirklich als internationaler Star gehandelt, ganz, ganz selbstverständlich, Sandra Hüller. Sie kommt als Erika Mann nach Cannes im Wettbewerbsfilm Vaterland von Pavel Pawlikowski, ein Film über Thomas Manns Rückkehr nach Deutschland 1949, um in Frankreich den Goethe-Preis entgegenzunehmen. Also ein spannend klingender Wettbewerb. Was auffällt, das erste Mal seit fast 10 Jahren wird als Event außerhalb des Wettbewerbs kein großer Hollywood-Studiofilm hier laufen. Also ein Film wie Top Gun Maverick zum Beispiel aus dem letzten Jahren. Cannes versucht es etwas zu überspielen durch ein 25-jähriges Jubiläum von Fast and Furious, der Franchise, das man hier begeht. Aber es heißt in Branchenkreisen, für die Studios ist das Risiko negativer Kritiken einfach zu groß und die Kosten einer Premiere sind horrend. Das lohnt sich im Augenblick in Zeiten des Umbruchs in Hollywood nicht.
Heute Nachmittag hat sich ja die Jury der Presse vorgestellt. Bei der Berlinale wurde es da ja direkt zum Auftakt schon politisch, als die Jury nach einem Statement zur deutschen Politik und Gaza gefragt wurde. Wie lief denn die Pressekonferenz in Cannes?
Ja, sie war unterhaltsam bis eindringlich. Es gab mehrere Fragen zum Verhältnis von Politik und einhellig hieß es, ja, Politik und Kunst seien nicht zu trennen. Das bezog sich aber dann vor allem auf die Leinwand, nicht auf Aktivismus jenseits der Leinwand, wie wir es ja bei der Berlinale immer wieder erlebt haben. Aber es gab kein Eklat, es war sehr harmonisch. Viele der Jurymitglieder sind tief in Cannes verwurzelt. Dazu gehört auch der Jurypräsident, der südkoreanische Filmemacher Park Chan. Der war immer wieder zu Gast hier seit seinem Thriller Old Boy.
Weil wir ja gerade beim Vergleich mit der Berlinale waren, die ja durchweg von politischen Diskussionen begleitet war, deren Programm auch traditionsgemäß viele politische Akzente setzt, Cannes ist in der Regel ja weniger politisch und eben hat eher einen klaren Fokus auf die Filme, das Arthouse-Kino. Bleibt das so oder wird es politischer als sonst?
Ich kann es noch nicht genau einschätzen, aber was man sagen kann, Cannes ist sehr viel strikter als die Berlinale. Demonstrationen sind während des Festivals an der Croisette zum Beispiel nicht erlaubt. Auch politische Bekundungen auf dem roten Teppich sind nicht erlaubt. Also die Weltpolitik ist trotzdem präsent. Es gibt hier Länderpavillons auf dem Filmmarkt. Auch Israel ist dabei, wie in jedem Jahr, organisiert vom israelischen Kulturministerium. Bislang gab es hier noch keine Proteste. Mal schauen, wie sich das entwickelt. gerade auch nach der Biennale in Venedig. Aber die Filme selbst bringen natürlich Weltpolitik mit hinein. Zum Beispiel der Film des im Exil lebenden russischen Filmemachers Andrei Zwerginzew über einen russischen Geschäftsmann zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Und dann finde ich auch noch interessant, es gibt industriepolitische Fragen, die sehr spannend sind. Führend wohl das Thema künstliche Intelligenz beim Filmmarkt, dort, wo sich die Filmindustrie trifft. Und da ist vor allem der Blick nach China interessant. China fördert den Einsatz von KI in der boomenden Industrie der kurzen Filmformate massiv, sieht es als strategische Schlüsseltechnologie und ist gerade auch, wenn es ums Trainieren der KI mit realen Schauspielern geht, sehr wenig restriktiv, was Urheber- und Persönlichkeitsrechte angeht. Also das wird ein großes Thema hier sein.
Also politische Perspektiven auf der Leinwand bei den Filmfestspielen in Cannes. Das war unsere Filmredakteurin Susanne Burg. Die Filmfestspiele in Cannes gehen bis zum 23. Mai und wir bei Kultur heute werden berichten die nächsten Tage mit unseren FilmkritikerInnen vor Ort. Von den Kinosälen in Cannes wechseln wir nun zur Theaterbühne nach Berlin. Für diverse migrantische Perspektiven stand dieses Theater, das Maxim Gorki Theater in Berlin, unter Leitung von Shermin Langhoff. Postmigrantisches Theater war ihr Erfolgsmodell für das Haus. Nach 13 Jahren endet diese Ära. Im August wird Shala Ilk die neue Intendantin mitsamt neuem Ensemble. Die studierte Architektin ist vor allem als Kuratorin aufgefallen. Sie gestaltete beispielsweise den deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig 2024 und war zuletzt noch Co-Direktorin der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Heute hat sie sich und ihr neues Ensemble auf einer Pressekonferenz vorgestellt und unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt war für uns dabei. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was Shala Ilk vorhat mit dem Maxim Gorki Theater.
Na, ich würde mal sagen, ziemlich viel, was man vielleicht als erstes sagen kann, dass sie das Theater nicht mehr vom Text her denken will, sondern dass Gorki jetzt als eine Mischung aus allen Kunstformen versteht oder wie sie es selber sagt.
Das neue Gorki soll ein neues Haus werden, das Theater, zeitgenössische Kunst, Performance, Tanz, Musik, Sound, Diskurs und Stadt miteinander verbindet. Ein Haus, das nicht zwischen Bühne und Ausstellung, zwischen Schauspiel und bildenden Kunst, zwischen lokal international trennt, sondern genau an diesen Schwellen arbeitet.
Also interdisziplinär ist das Wort, mit dem man die Neuausrichtung des Hauses am besten beschreiben kann. Du hast ja schon gesagt, Luca, sie ist Architektin, sie leitete die Kunsthalle in Baden-Baden und sie hat auch schon lange am Gorki vorher gearbeitet. Sie fühlt sich wohl auf diesen unbequemen Schwellen, wie sie das selber sagt, weil sie findet, dass die heutige Zeit uns nicht mehr erlaubt, dass wir die Genres voneinander trennen. Also wird es sehr, sehr viele verschiedene künstlerische Handschriften geben. Neu wird auch sein, dass es neue Räume gibt. Es gibt im Nachbargebäude im Ephraim-Palais einen opulenten Marmorsaal, der wird bespielt werden. Und auch das Kronprinzenpalais soll als Ausstellungsort zum Theater dazukommen. Dort wird es eine große Ausstellung gemeinsam mit dem Kurator Udo Kittelmann geben.
Viel Neues also. Du hast es auch schon gesagt, sie hat ja eine Vergangenheit mit dem Gorki. Also das Haus ist ihr vertraut. Sie arbeitete dort 2013 als Dramaturgin. Bis 2017 war sie künstlerische Referentin von Shermin Langhoff. Heißt das jetzt aber, sie wird das Erbe des postmigrantischen Theaters gar nicht weiterführen? Also wird sie alles umkrempeln?
Also ich glaube, das postmigrantische als Thema wird es weiterhin geben in den verschiedenen Arbeiten, die zu sehen sein werden, aber eben nicht mehr so verhandelt, wie wir es bisher kennen, also vor allem in Theaterstücken oder in dieser Ausstellung Herbstsalon, die es bisher gab. Das war ja auch schon interdisziplinär. Also es wird viele neue Formen geben, wie ich ja schon sagte. Und Shala Ilk betonte, dass die Fragen der Diversität, dass dafür, wie sie bisher gehandhabt wurden, ihr die Schublade zu klein ist. Ich glaube, sie erweitert den Blick einfach auf internationale Künstler, Künstlerinnen und auch größere Fragen jenseits nur von Diversität.
Sie hat ja heute auch ihr neues Ensemble vorgestellt, mitsamt auch neuen KünstlerInnen. Du hast auch schon gesagt, es soll ja ein crossmediales Haus werden. Was kannst du uns über die neuen KünstlerInnen sagen?
Also das liest sich so ein bisschen wie bei einer Kunstausstellung. Also es sind relativ viele zeitgenössische Künstler, Multimedia-Künstlerinnen dabei. Zum Beispiel die israelische Multimedia-Künstlerin Yael Batana. Die haben wir zuletzt ja im Deutschen Pavillon in Venedig erleben können, den ja Shala Ilk, du hast es gesagt, kuratiert hat vor 2 Jahren. Ebenfalls aus dem Deutschen Pavillon eine Klangkünstlerin, Nicole Luyer, mit einer Arbeit, die abgewandelt jetzt auch wieder zu sehen sein wird mit so einer klingenden Membran. Leila Hekmet wird dabei sein, die man aus dem Gropiusbau aus Ausstellungen kennt oder aus dem Haus am Waldsee in Berlin, das sie in ein Hospital verwandelt hat. Dann wird die international sehr gefeierte Künstlerin Göksu Kunak sich mit Strawinskys Frühlingsopfer auseinandersetzen und sich damit beschäftigen, wie Körper heute politisch markiert und geopfert werden. Die erste Theaterinszenierung gibt es erst im Dezember. Ulrike Ottinger, Filmemacherin, Künstlerin und Fotografin, wird dann den Roman Das Hörrohr von Leonore Carrington auf die Bühne bringen. Auch Marie Schleef, die kennt man vom Theater, wird inszenieren. Sandra Hüller mit dem Farnkollektiv eine Arbeit entwickeln. Und auffällig ist, dass der Tanz stärker eine Rolle spielen wird. Dazu gibt es auch noch eine Diskursreihe, die unter anderem vom Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek oder dem kanadischen Künstler Mohamed Salemi kuratiert und moderiert werden.
Diese Verschränkung von Kunst und Theater, dieser interdisziplinäre Ansatz, das klingt für mich nach viel Mut zur Experimentierfreude. Siehst du hier avantgardistisches Potenzial oder eher großes Risiko mit Potenzial zum Scheitern?
Ja, also alles vielleicht. Also da ist ein Aufbruchsgeist und ich würde sagen, man muss dem Ganzen erstmal ein bisschen Zeit geben und vielleicht wird es ja eine ganz neue Form von Theater, die funktioniert. Das müssen wir sehen.
Die neue Intendantin des Maxim Gorki Theaters hat sich und ihre Pläne vorgestellt. Unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt hat das für uns eingeordnet. Ein junges Mädchen in weißer Schürze hält eine Blumenvase. Sie wird eingerahmt von dichten, schwarzen Farbtönen. So schlicht das Porträt eines jungen Mädchens des niederländischen Malers Toon Kelder wirkt, so aufgeregt sind die Schlagzeilen seit gestern dazu. Das Gemälde wurde wiedergefunden. Jahrzehntelang galt es als verschollen. Es ist eines von hunderttausenden Kunstwerken, die die Nationalsozialisten von jüdischen Sammlerinnen und Sammlern geraubt haben. Viele gelten bis heute als vermisst. Und nun wurde dieses Porträt gefunden, und zwar in einem Hausflur. Aber nicht in irgendeinem, im Hausflur von Nachfahren des niederländischen Nazi-Kollaborateurs Hendrik Seifert. Aufgespürt hat das Gemälde der niederländische Kunstberater, oft auch Kunstdetektiv genannt, Arthur Brandt. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen, wie ihm das gelungen ist.
Ja, vor einigen Monaten hat ein junger Mann, der hat ausgefunden, dass seine Familie die Familie von Seifert ist. Nach dem Krieg hat man die Nachname geändert, aber er hat das rausgefunden und das war natürlich ein Schock. Und dann hat auch sein Oma, die hat ihm ein Gemälde gezeigt in der Halle und gesagt, das ist ein Gemälde geraubt von Juden, von der Sammlung Goudsticker. Und die haben wir schon seit Jahrzehnten in unserem Besitz und niemand soll das jemals erfahren. Und für diesen Mann war das so ein Schock, in demselben Tag zu hören, dass man Familie ist von Seifert und dann auch noch dieses Gemälde, das da dort hangt. Ja, das war zu viel für ihn. Und er wusste, die Familie wird das nicht zurückgeben. Und in Holland kann man nicht die Polizei schicken, um so ein Gemälde aufzuholen, weil das ist zu lange her. Und dann hat er nur gedacht, da muss ich es in der Presse bringen, mit natürlich die Fotos. Und dann hat er mich kontaktiert. Ich habe dann erst die Erben von Goudsticker kontaktiert mit Fotos, um zu fragen, stimmt das? Sucht man dieses Gemälde noch? Und die haben gesagt, ja, und die wollen das gerne zurück. Und dann haben wir das gestern Morgen groß in die holländischen Zeitungen und später auch überall auf der Welt, auch in der Spiegel und so weiter, ist es dann losgegangen.
Sie haben ja als Kunstdetektiv schon verschiedene NS-Raubkunst ausfindig gemacht, zum Beispiel im Louvre oder auch aus der niederländischen Königlichen Sammlung. Diesen Fund beschreiben Sie jetzt aber als einen Ihrer bizarrsten Fälle. Warum das?
Ja, die Nationalsozialisten haben Millionen Stücken geraubt. Da sind noch Hunderttausende verschollen. Aber die Goudsticker-Sammlung, das ist ein Symbol. Da wurden 1200 Meisterwerke geraubt. Und das ist mehr oder weniger das Symbol von diesem Raub im Zweiten Weltkrieg.
Ja, um diese symbolische Wirkung zu verstehen, muss man vielleicht auch einmal einordnen, wer Jacques Goudsticker war. Er war ja einer der wichtigsten Kunsthändler in den Niederlanden, bis dann 1940 die Nationalsozialisten das Land besetzten und Hermann Göring selbst war ja verantwortlich für die Enteignung seiner Kunstwerke. Bis heute sind ja auch noch 850 Kunstwerke verschollen von ihm, richtig?
Richtig. Und wenn man dann so ein Stück findet im Haus von der Familie von Seyfert, das war ein holländischer General, der später General der Waffen-SS wurde für das Freiwilliges Legion der Niederlande. Und ja, wenn das dann ein so hoher Nationalsozialist ist, ja, das kann man doch gar nicht glauben. So ein Hautsticker bei die Ärmel von Seyfert, das war auch für mich ein bisschen zu viel.
Nun hing das Gemälde jahrzehntelang in so einem Hausflur in privatem Besitz. Ich frage mich, ob das ein Spezialfall ist oder ob das eigentlich der Regelfall ist. Was schätzen Sie denn, wie groß ist der Anteil an vermisster Nazi-Raubkunst, die noch in privaten Fluren oder Wohnzimmern hängen?
Ich schätze 90%. Es gibt natürlich Leute, die das wissen, aber die wissen nicht, was zu tun. Die denken, was sollen wir machen? Wir wollen keine Publizität, wir wollen keine Probleme. Und es gibt natürlich auch Leute, die das gar nicht wissen. Die gehen nach einem Auktionshaus und sagen, wir wollen das verkaufen. Aber dann sagt so ein Auktionshaus, das wäre nicht einfach, weil dieses Werk ist geraubt worden im Zweiten Weltkrieg. Und da gibt es auch ein Problem.
Wie geht es jetzt weiter mit diesem Gemälde?
Ja, das war eine gute Nachricht gestern. Nach einigen Stunden hat die Familie uns angerufen und gesagt, hol das Gemälde mal ab, dann machen wir Schluss damit. Und das ist passiert. Und jetzt haben wir diese Gemälde hier und wir werden das vielleicht noch diese Woche an die Erben von Goudsticker zurückgeben.
Der Kunstberater Arthur Brandt. Gestern wurde unter anderem durch seine Hilfe ein von den Nazis gestohlenes Kunstwerk wieder aufgefunden und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben. Bilder können dokumentieren. Sie können Ereignisse und Tatsachen bezeugen. Insbesondere bei der Fotografie ist das der Fall und insbesondere in Krisen- und Kriegsgebieten ist das notwendig. Das Leben, den Alltag, das Leiden vor Ort sichtbar machen durch das Bild. Das macht die Kriegsfotografie. Kriegsfotografinnen haben in den letzten Jahren wieder besondere Aufmerksamkeit erfahren. Germaine Krull, Lee Miller, Ausstellungen und Filme widmeten sich ihrer Arbeit. Und nun auch eine neue Ausstellung über die Arbeit der deutschen Kriegsfotografin Anja Niedringhaus. Die Pulitzer-Preisträgerin fotografierte Kriegsgebiete, Jugoslawien, Palästina, Libyen unter anderem. 2014 stirbt sie, von einem Polizisten in Afghanistan getötet. In einer umfassenden Ausstellung sind nun seit diesem Wochenende rund 250 Fotos von ihr zu sehen. Berit Hempel hat die Ausstellung in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen für uns gesehen.
Die Ausstellung Anja Niedringhaus an vorderster Front verschont die Besucher nicht. Gleich im Eingangsbereich zeigt sie Fotos aus dem Balkankrieg der 1990er Jahre. Eine Passantin mit rotem Lippenstift, die einen verletzten Soldaten in Tarnanzug Erste Hilfe leistet. Auf einem anderen Foto sucht eine Frau im schwarzen Minirock hinter einem Auto Schutz vor Scharfschützen. Auf einem dritten spielt ein Mann im schwarzen Anzug auf der Straße Kontrabass vor einem bewaffneten Soldaten. Anja Niedringhaus fotografierte Menschen, die durch Schminke, Kleidung oder Musik eine Art von Normalität in irrsinnigen Zeiten aufrechterhalten wollten.
Sie sieht immer die Menschen, egal ob es jetzt die Zivilbevölkerung ist oder die Soldaten. Das ist ihr zentrales Ding,
erklärt Christine Vogt, Direktorin der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen und eine der Kuratorinnen. Sie hat die Ausstellung auf 3 Etagen geografisch aufgebaut. Balkan, Kuwait, Irak, Gaza, Libyen und Afghanistan. Anja Niedringhaus arbeitete bis zu ihrer Ermordung 2014 häufig in Kriegs- und Krisengebieten, war oft die einzige Frau unter Männern. Sie kam nah an die Menschen heran, fotografierte erschöpfte Soldaten in einem Haus in Fallujah, Soldaten, die um getötete Kameraden trauern und Soldaten, die an Glücksbringer, zum Beispiel eine Spielzeugpuppe, glauben. Trotz der dramatischen Umstände setzte sie ihre Motive gekonnt in Szene.
Die Zentralperspektive spielt bei ihr oft eine große Rolle und sie macht nicht einfach irgendeinen Schnappschuss oder irgendein Foto, sondern sie bringt es genau auf den Punkt. Und was ich sehr, sehr bewundere, ist, sie ist in der Lage, in einer Situation, wo Schusswechsel stattfinden und sonst irgendwie was, tatsächlich ein Bild zu komponieren in diesem ganzen Irrsinn, der da stattfindet. Und das können nicht viele.
Zum Beispiel das Bild eines kleinen irakischen Mädchens in pinkfarbenen Sandalen. Es steht auf der Straße, hält sich wegen des Kampflärms die Ohren zu und blickt ängstlich auf einen amerikanischen Soldaten. Anja Niedringhaus erfasst genau, was Krieg bei Zivilisten anrichtet. Dabei nahm die Fotografin ihr Gegenüber ernst. Auf ihren Reisen hat sie, so gut es ging, die Namen der Fotografierten und Stichworte zu ihnen aufgeschrieben, um sie den Fotos später zuordnen zu können. In einer Ausstellungsvitrine liegt ein Block, auf dem steht Haji Zaher, 55, weißer Hut, kleiner Bart. Im Deutschlandradio erklärte Anja Niedringhaus 2011, 3 Jahre vor ihrem Tod:
Ich bin ja nicht auf der Suche nach diesem Bang Bang, weil ich glaube, dass andere Fotos viel mehr zeigen können. Und natürlich hat jeder Krieg eine militärische Seite und die fotografiere ich auch. Aber was mich schon mehr interessiert, sind die Zivilisten, die in dem Krieg leiden und die sich in diesem Krieg zurechtfinden müssen.
Dem Leben von Anja Niedringhaus, die mit 48 Jahren bei einem Attentat in Afghanistan ums Leben kam, widmet die Ausstellung einen eigenen Raum mit persönlichen Gegenständen. Ihr Pulitzerpreis, ein Handbuch für die gefährlichsten Orte der Welt und, was schon etwas Reliquienhaftes an sich hat und gar nicht nötig gewesen wäre, ihre schusssichere Weste und den Schutzhelm. Erfreulicherweise zeigt die Ausstellung auch die weniger bekannte Seite von Anja Niedringhaus, die der Sportfotografin. Co-Kuratorin Karen Postert:
Sie hat 20 Jahre lang die Sportfotografie geprägt, aber sie war natürlich nicht dauerhaft dort. Sie hat Olympia begleitet, sie hat Wimbledon begleitet jährlich, sie war bei verschiedenen Weltmeisterschaften, Fußball, Eishockey, Leichtathletik.
Auch als Sportfotografin band Anja Niedringhaus den exakten Moment aufs Bild. Tennisspielerin Serena Williams springt bei ihrem Sieg in Wimbledon 2012 vor Freude in die Höhe. Fußball-Weltmeisterin Birgit Prinz strahlt 2007 in China. Die Oberhausener Ausstellung mit rund 250 Fotos belegt, dass Anja Niedringhaus den Blick für besondere Momente und für besondere Ausschnitte hatte. Aber sie ist nichts für zarte Gemüter. An Aktualität haben die Fotos leider nichts verloren.
Birgit Hempel über die Ausstellung An vorderster Front, Pulitzer-Preisträgerin, Pressefotografin, Porträtistin mit Fotografien von Anja Niedringhaus in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler, die beginnen mit der Verbindung von Kunst und Alter.
Ja, Kunst und Kultur halten jung, und zwar besser als Sport. Eine gerade veröffentlichte Studie des University College in London mit 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommt zum Ergebnis, dass Besuche in Konzerten, Ausstellungen und Theatern und natürlich auch eigene Kunstaktivitäten sogar das biologische Alter beeinflussen. Kulturell Aktive verjüngen sich demnach um 1 Jahr, während Sporttreibende nur auf 6 Monate kommen. Der Studie zufolge bauen kulturelle Aktivitäten Stress ab, hemmen Entzündungen und senken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Allerdings kann Kunst auch zu Streit führen, wie gerade beim neuen Film von Lutz Pehnert.
Ich bin gekommen, um mich nicht der Verantwortung zu entziehen.
Erich Krenz, 1989 vor Demonstranten in Ost-Berlin. Er war der Nachfolger Erich Honeckers im Amt des Staatsratsvorsitzenden der DDR. Kommunist heißt der Dokumentarfilm von Lutz Pehnert, der Krenz' Geschichte erzählen will. Uraufführung war beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Nachher sagte der Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern, Burkhard Bley, der Film sei kein differenzierter Beitrag, sondern vermittle ein geschöntes Bild der DDR. Er unterschlage historische Fakten und bediene sich manipulativ der Bildsprache der DDR-Propaganda. Damit, Zitat, verhöhne der Film und sein Protagonist Egon Krenz hunderte Todesopfer des unmenschlichen Grenzregimes und alle, die unter dem SED-Unrecht zu leiden hatten. Im Film kommt auch Egon Krenz selbst ausführlich zu Wort. Lutz Pehnerts Vater, Horst Pehnert, war in der DDR stellvertretender Kulturminister und stand Krenz nahe. Die Popsängerin und Musikproduzentin Annette Humpe bekommt den mit 30.000 Euro dotierten Jakob-Grimm-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, weil sie sich um die deutsche Sprache verdient gemacht habe. Mit dem musikalischen Werk von Annette Humpe, schreibt die Jury, wurde die deutsche Sprache cool, lässig und emotional. Humpe war eine führende Sängerin der neuen deutschen Welle. Ihr gesamtes Wirken habe maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die deutsche Sprache in der populären Musik durchsetzen und mit großer Akzeptanz weiter entfalten konnte. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer fordert, das Europageschäft von TikTok in europäische Hände zu legen. Die EU solle dem Beispiel der USA folgen, sagte Weimer heute in Brüssel. TikTok hat sein US-Geschäft auf Druck aus Washington auf ein Joint Venture mit einer US-Mehrheitsbeteiligung übertragen. Ein Sprecher der EU-Kommission wies die Forderung Weimers zurück. Die Kommission schaue nicht auf die Eignerstruktur von Digitalkonzernen, sie setze bestehende Gesetze durch.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Die KollegInnen schauen dort auf den DGB-Bundeskongress und den Koalitionsausschuss. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Gutes Weiterhören.